Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video oder einer neuen Podcast-Folge, je nachdem, wo ihr das Ganze jetzt vernehmt, vom Apologetik-Projekt. Ich bin nicht alleine heute, sondern ich habe heute einen wunderbaren Gast, oder eigentlich sind wir zu Gast in der wunderschönen Schweiz, bei Roland Habmeier. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Danke, Dave.
Ja, wir haben ein spannendes Thema jetzt in dieser Folge vor uns. Bevor wir da reingehen, willst du vielleicht einfach ein, zwei Sätze zu dir selber sagen, warum du hier sitzt, ne? Und warum auch dieses Thema Zweifel vielleicht ein Thema ist, wo du prädestiniert bist, drüber zu sprechen.
Ja, ich bin seit 25 Jahren chronisch krank. Ich habe eine vestibuläre Migräne mit Schwindel und Erschöpfung. Ich musste deswegen meine Arbeit als Pastor aufgeben. Ich war 15 Jahre Pastor im Bund der Freien Evangelischen Gemeinden. Und jetzt bin ich selbstständig als Dozent und als Autor tätig. Das ist so ganz kurz gefasst meine Geschichte. Und das ist ja klar, da kommen dann auch Zweifel vor. Wenn man chronisch krank ist, kommt man am Zweifel nicht vorbei.
Das wäre nämlich meine erste Frage gewesen, die du jetzt schon mit hineingenommen hast. Viele haben ja vermutlich, die diese Videos gucken, mit Zweifeln zu tun. Aber vielleicht denkt man, naja, wenn man genügend theologische Bildung hat und wenn man genug mit Gott unterwegs ist und nach irgendeiner Zeit, da müssen doch Zweifel mal aufhören. Würdest du sagen, das stimmt? Hört das Zweifeln irgendwann ganz auf?
Ja, das fällt irgendwann von dir ab. Nee, überhaupt nicht, gell? Es ist ja, es gibt ja intellektuelle Zweifel, zweifle ich an meinem Glaubensfundament und natürlich dann die damit verbundenen, auch ganz persönlichen Zweifel. Wenn ich leide, kommt irgendwann die Frage, wenn ich an Gott glaube, Gott, warum greifst du nicht ein? Und ich habe nicht weniger Zweifel, weil ich jetzt in den letzten Jahren mehr studiert habe als früher, als ich jung war. Das begleitet einem eigentlich ständig, weil Glaube gibt es ja eigentlich nur als angefochtener Glaube. Wenn mein Glaube nie angefochten ist, habe ich wahrscheinlich gar keinen Glauben.
Ja. Okay, das ist interessant, die Aussage. Da würde ich gerne kurz drauf eingehen, wie du darauf kommst. Also einige würden ja sagen, so wahrer Glaube ist ja genau dieser Glaube, der ja eben jeden Zweifel überwunden hat und der nicht mehr für mich selber angefochten ist. So diese, ne, ich überwinde alles durch den, der mich stark macht, und der, der in der Welt ist, der ist nicht stärker als der, der in mir ist und so. Jetzt sagst du aber, naja, ein echter Glaube ist immer ein angefochtener Glaube. Wie meinst du das?
Es bedeutet nicht, dass ich in jedem Moment meines Lebens angefochten bin, aber wenn ich über ein ganzes Leben schaue oder über ein Jahrzehnt oder so, dann ist es halt immer so, dass Glaube auch in eine Krise kommen kann. Viele Texte der Bibel wären ja gar nicht geschrieben worden, wenn diese guten Leute nicht Glaubenskrisen gehabt hätten oder ihre Zweifel gehabt hätten. Und von dem her, ja, es gibt eine Glaubensgewissheit. Ich weiß, ich bin durch Christus ein Sohn Gottes. Ich habe Gewissheit meines Heils. Das hat mich eigentlich nie erschüttert. Das ist bei mir immer ganz fest geblieben. Aber wenn ich dann mitten im Leiden stecke und eigentlich 24 Stunden, monatelang nur noch Schwindel habe, was bei mir der Fall war, dann kommen eben dann doch Zweifel. Dann ist mein Glaube angefochten und dann bin ich dann sehr schnell in einer Situation, wie die Leute, die Psalmen geschrieben haben und gesagt haben, Herr, wie lange noch? Wie schläfst du? Steh auf und hilf mir. Ich habe heute Morgen Psalm 13 gelesen. Herr, wie lange noch verbirgst du dich vor mir? Das sind Ausdrücke von Zweifeln.
Du hast jetzt aber zwei Sachen ja schon unterschieden, ne? Also du hast jetzt gesagt, es gibt Dinge in deinem auch Glaubensleben, die sind für dich unangefochten. Die überwinden auch diesen Zweifel. Was wären das für Dinge? Könntest du da konkret Sachen aufzählen, wo du sagst, nee, das sind Dinge, die auch im Zweifel für dich nicht in Frage gestellt wurden?
Das sind so die zentralen Glaubensbestände, die seit Jahrhunderten eigentlich in der Christenheit fest verankert sind. Dinge wie, ich glaube an einen Schöpfergott, ich glaube an den dreieinigen Gott, ich glaube an die Erlösung durch Jesus Christus, an den jüngsten Tag, an seine Wiederkunft. Ich glaube, dass ich ein Sohn Gottes bin, gerettet durch Gnade, alle diese Dinge. Diese Dinge können natürlich auch in Zweifel geraten. Ich kenne das auch aus meiner Arbeit als Theologe. Wenn Leute beginnen, ihren Glauben zu dekonstruieren, ist nochmal ein anderes Feld, vielleicht kommen wir auch darauf auch noch zu sprechen, wo dann wirklich die zentralen Glaubensbestände ganz arg angegriffen werden. Gott sei Dank habe ich das nie gehabt. Ich habe das aber nicht als ein Resultat empfunden, weil ich so viel studiert habe, sondern es ist einfach Gnade. Ich habe ein gutes Glaubensfundament auch von meiner Familie bekommen und das hat mich durch alle Erschütterungen hindurch getragen.
Was war dann für dich, oder vielleicht auch was ist für dich dann, ein Glaubenspunkt, bei dem du empfindest, da ist ein sehr gravierender Zweifel in deinem Leben hineingekommen? Also du hast gesagt, bestimmte Fundamente, die Gott sei Dank, wurden nicht umgeschüttet, nicht umgeworfen. Und doch sagst du ja, naja, du hast mit Zweifeln zu kämpfen und es sind auch gravierende Punkte, die dein Leben tatsächlich beeinträchtigen. Wo würdest du für dich persönlich sagen, war oder ist die größte Zweifels- oder Glaubensfrage, die hin und her geworfen wird zwischen Glaube und Zweifel?
In meinem Leben so? Das war dann eigentlich, es ist weniger eine spezifische Frage, als das Bewusstsein oder das Empfinden der Abwesenheit Gottes. Wenn ich bete, wenn meine Freunde beten und über Monate, es passiert einfach nichts. Du bekommst nicht die Antwort, die du möchtest. Und das Leiden geht unvermittelt weiter, so als hättest du nie gebetet. Dann kommen irgendwann Zweifel, hört mich Gott überhaupt? Existiert Gott überhaupt? Also es kann dann schon ins Grundsätzliche gehen. Ich habe so immer wieder mal in so Schwierigkeiten, wenn das wieder mal ganz tief runterging und Schwindel und Erschöpfung so stark wurden, dass ich einfach fast daran verzweifelt bin, dann bin ich natürlich dann in dieses Gefühl der Abwesenheit Gottes geraten. Und das musste ich dann halt wie aushalten.
Dieses Gefühl der Abwesenheit Gottes. Du beschreibst das jetzt als etwas, wo du sagst, das empfindest du. Oder das hast du immer wieder empfunden. Aber du sagst ja selber, es hat nicht dazu geführt, dass du jetzt komplett daran gezweifelt hast, dass Gott existiert. Bei manchen ist es aber vielleicht ja anders. Ne? Manche fragen sich dann vielleicht ja tatsächlich, ja, gibt es dann Gott überhaupt? Ist das vielleicht alles Quatsch? Mhm. Das sind ja sehr gravierende Zweifel, die dann eben auch, wie du schon gesagt hast, zu einer Dekonstruktion des eigenen Glaubens führen können, vielleicht auch zu einer Rekonstruktion,
ja.
Aber bei vielen leider nicht. Bei vielen wird es zu einer finalen Dekonstruktion des Glaubens. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, ja, Herr Hartmeier, ist ja schön für Sie, dass Sie nie an diesen Punkt gekommen sind, alles zu hinterfragen, aber ich tue das. Ich hinterfrage, ob es Gott wirklich gibt, weil er eben nicht präsent ist. Ich hinterfrage, ob er wirklich gut ist, weil er eben nicht antwortet auf meine Gebete. Was würdest du so jemandem raten?
Ich würde mal sagen, ganz grundsätzlich, es ist gut, dass du das so ehrlich formulierst. Das finde ich sehr wichtig, dass man einen konstruktiven Umgang mit dem Zweifel hat. Und das Wichtigste scheint mir schon zu sein, dass man einmal ganz ehrlich die eigenen Zweifel benennt. Wenn man sie auch jemand anderem gegenüber benennen kann, kann das eine Hilfe sein, um sich einfach mal bewusst zu werden, woran zweifle ich eigentlich? Ich stelle fest, ich habe Freunde, die ihren Glauben verloren haben. Und einige von ihnen sind so in einem Umfeld aufgewachsen, wo es wie Denkverbote gab. So eher ein fundamentalistisches kirchliches Milieu, wo man gesagt hat, du musst einfach der Bibel ganz fest vertrauen und es steht ja alles da. Da hat man eher Denkverbote aufgerichtet. Der Zweifel war etwas, das man als Gefahr empfunden hat und man hat das gar nicht so zugelassen. Und wenn man dann das zu lang den Deckel drauf hält und auch nicht wagt, intellektuell schwierige Fragen zu stellen, existiert Gott überhaupt? Worauf baue ich meinen Glauben, dann kann das dann irgendwann in die Dekonstruktion kippen, dass ich anfange, mein religiöses Weltgebäude gedanklich, intellektuell, systematisch abzubauen. Dann habe ich dann eine Dekonstruktion des Glaubens und schlussendlich habe ich den Glauben verloren, weil ich nie einen konstruktiven Umgang mit meinem Zweifel gefunden habe.
Das heißt, du würdest sagen, tatsächlich sogar der nicht der Zweifel per se führt unbedingt zu einer Dekonstruktion, sondern der falsche Umgang mit Zweifeln?
kann man vielleicht so sagen, ja. Ich finde, es gibt einen konstruktiven Umgang mit dem Zweifel, dass man das eben, dass man das zulässt. Ja. Man darf den Zweifel aber auch nicht glorifizieren. Das ist so wie die andere Seite, die ich feststelle. Das ist so in meinen theologischen Studien, habe ich in den letzten Jahren so die Postevangelikalen studiert, habe Freunde, die postevangelikal geworden sind, also ihre evangelikale Heimat hinter sich gelassen haben. Ja. Und da war es dann oft so, dass man den Zweifel wie glorifiziert. Ich zweifle, also glaube ich, so mein Glaube besteht im Zweifeln. Und irgendwann habe ich dann wie ausgezweifelt und ist gar nichts mehr da, wo ich glauben kann. Also man kann den Zweifel als Gefahr empfinden, dann kann es irgendwann in die Dekonstruktion kippen. Es kann aber auch sein, dass man den Zweifel dann so glorifiziert, dass man sagt, ich habe ein mündiges Christsein, weil ich zweifle. Die anderen sind halt so unmündig in ihrem Christsein, dass die alles in der Bibel für bare Münze nehmen. Hm. Und beides finde ich ungesund. Mhm.
Wo würdest du dann sagen, oder wie würdest du sagen, beschreibst du dann einen gesunden Glauben? Also du würdest jetzt ja sagen, es gibt zwei Seiten vom Pferd, von denen man fallen kann. Zweifel an sich ist nicht gut per se. Es ist aber nicht etwas, was wir einfach aus dem Leben rausschmeißen können. Mhm. Wo würdest du sagen, ist die gesunde Mitte?
Das ist natürlich in jedem Leben situativ wieder ganz anders. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, noch einmal, der ehrliche Umgang mit dem Zweifel ist wichtig. Wichtig ist aber auch, dass man sich auf das beruft, was man hat. Ich denke, wenn ich ein Apostolikum beten kann, das apostolische Glaubensbekenntnis seit Jahrhunderten oder andere Glaubensbekenntnisse von Menschen, die mir vorangegangen sind, das kann eine Hilfe sein, indem ich weiß, ich gründe mich in dem, was im Christentum schon immer historisch und dogmatisch gut verankert war. Ich muss jetzt nicht meinen Glauben neu erfinden. Wenn ich aber dann doch in grundsätzliche Zweifel komme, dann ist es einfach gut, wenn ich daraus ein Gebet mache. Mhm. Also mir helfen zum Beispiel die Psalmen sehr. Ich stelle fest, viele Psalmen, ist ja vielleicht fast die Hälfte der Psalmen, sind Klagepsalmen. Die wurden in Krisen geschrieben, in Aggression, in Resignation sogar. Und irgendwann ist in meiner eigenen Leidensgeschichte mir aufgefallen, als diese Leute diese Klagepsalmen geschrieben haben, da waren sie eigentlich ein Häufchen Elend, aber auf ein gottharrendes Häufchen. Und heute nennen wir sie Glaubenshelden. Ja, und da zu den Psalmen gehen und lernen, so ehrlich und in der gleichen Weise wie sie, die Zweifel zu artikulieren, finde ich ein sehr gesunder Glaube. Man sieht ja dann auch bei den Psalmisten, dass manchmal im Laufe des Psalmes so ganz langsam kommt die Zuversicht zurück. Die müssen damit ringen und indem sie sich Gott in der ganzen Ehrlichkeit anvertrauen, wächst irgendwo wieder Glaube. Vielleicht ganz scheu, aber er kommt. Von dem her würde ich sagen, ein gesunder Glaube ist ein Glaube, wie wir ihn in den Psalmen finden.
Jetzt könnte ja jemand anmerken, okay, wenn jetzt mein Glaubenszweifel bestimmte Aspekte meines Glaubens betrifft, klar, dann ist es gut zu beten, weil ich glaube ja, da ist noch dieser Gott. Mhm. Und ich glaube, die Fundamente, die stehen noch. Was wir ja im Phänomen der Dekonstruktion erleben, ist aber, dass Leute ja tatsächlich so einen gravierenden Zweifel erleben, durch verschiedene Gründe. Ne? Das mögen persönliche Schicksalsschläge sein. Ich glaube, ganz oft sind es ja auch persönliche Erlebnisse mit anderen Christen, mit der eigenen Gemeinde und so weiter, die dazu führen, dass man tatsächlich dahinter fragt, ja, gibt es da tatsächlich ein Gegenüber, das überhaupt noch meine Gebete hört? Also was, wenn mein Zweifel schon so gravierend ist und eigentlich so tief sitzt, dass ich das Gefühl habe, ja, wenn ich jetzt anfange zu beten, dann betrüge ich mich selbst. Ja. Was würdest du jetzt sagen, sollte ich dann tun? Also ich kann nicht mehr beten, ich habe das Gefühl, das ist eine Farce. Ja, das ist irgendwie nicht echt, weil ich ja gar nicht momentan glauben kann, dass da jemand ist, der das hört. Und vielleicht glaube ich auch nicht, dass der das eher hört, selbst wenn da jemand ist. Was würdest du sagen, sind dann trotzdem die Psalmen eine gute Anlaufstelle und ich sollte einfach mich hindurch kämpfen und beten, bis ich das wieder glaube? Oder gibt es da dann einen anderen Ansatz?
Ja, ich glaube, die Psalmen sind auch für das eine sehr gute Anlaufstelle. Ich würde einer solchen Person raten, vielleicht magst du einfach pro Tag einen Psalm lesen. Musst nicht mal groß drüber nachdenken, musst es nicht zu einem Gebet formulieren. Lies es einfach, lass es auf dich wirken. Ich würde das dieser Person sagen, wenn sie so, wie du das jetzt formuliert hast, diese Not artikuliert, dann ist noch ein Glaube da. Aber es ist ein sehr stark angefochtener Glaube. Wenn der Glaube schon total dekonstruiert ist, der würde gar nicht mehr so sprechen. Ich habe einen Freund, der kenne ich schon sehr lange, und der ist vom Glauben wirklich ganz weggekommen. Er kann nicht mehr glauben, er hat auch intellektuelle Fragen, die er nicht auf die Reihe kriegt. Und ich habe ihn dann gefragt, nachdem wir uns nach längerer Zeit wieder mal gesehen haben, was glaubst du? Was glaubst du noch? Und er blickt so an die Zimmerdecke und sagt, ich glaube, dass es da oben irgendetwas gibt. Mehr kann ich meinen Kindern nicht sagen. Also hier ist der Glaube schon dekonstruiert und hier bin ich machtlos. Ich kann höchstens Verständnis zeigen, dass er einen Verlust erlitten hat, weil es ist ja jetzt ein ganzer Teil seines Lebens, der ausgefüllt war vom Glauben, wie weg für ihn. Es ist ein großer Verlust. Und dann nützt es nicht, wenn ich sage, du musst einfach mehr beten. Da bin ich dann einfach auch machtlos. Ich kann Betroffenheit zeigen und vielleicht tut ihm das gut, weil er sieht, dass ich ihn trotzdem liebe, obwohl wir diese Verbindung durch den Glauben in diesem Moment nicht mehr haben.
Finde ich einen sehr, sehr guten und wichtigen Aspekt. Ich glaube ja, dass viele, die zweifeln, je nachdem, in welchem Kontext sie sind, in der Gefahr sind, sich selbst zu isolieren in diesen Fragen. Ich weiß nicht, wie dir das ging in deinen Zweifeln. Ich habe das so erlebt und ich erlebe das auch bei anderen, dass es leider oft ja die Gefahr ist, zu sagen, okay, ich zweifle, ich weiß aber nicht, ob ich das äußern darf. Ich weiß nicht, was für Fragen ich äußern darf. Ich meine, vielleicht darf ich daran zweifeln, ob eine bestimmte Theologie in einer bestimmten Bibelstelle so richtig ist, aber darf ich daran zweifeln, dass es Gott gibt? Darf ich daran zweifeln, dass Gott gut ist? Darf ich daran zweifeln, dass Jesus Gott ist und so weiter. Ne? Da empfinden, glaube ich, viele so ein gewisses Tabu und isolieren sich dadurch. Was würdest du jetzt sagen, vielleicht erstmal für jemanden, der so jemanden kennt? Du hast jetzt eben gesagt, bei deinem Freund, da fühlst du dich ein wenig machtlos.
Ja.
Was, wenn ich jetzt so einen Menschen habe, bei dem ich merke, ja, diese Fragen gehen tief, aber es geschieht eine Isolation. Kann ich etwas tun? Als ein Freund, als jemand, der noch glaubt oder der sogar stark glaubt, kann ich ihm helfen darin oder nicht?
Ich glaube, wenn Menschen ihren Glauben verlieren oder daran sind, ihn zu verlieren, dann haben sie oft ein schlechtes Gewissen, weil sie ja an Gott geglaubt haben und weil sie jetzt von diesem Glauben wie wegkommen und denken, ja, was denkt Gott über mich? Es ist eine Sünde, vom Glauben abzufallen oder weiß ich nicht was. Und wahrscheinlich ist es gut, wenn ich als eine Person, die im Glauben stehen darf, diese Person mal grundsätzlich nicht verurteile, sondern wie an ihrem Leiden, ich würde sagen, das ist auch eine Form von Leiden, dass ich daran teilnehme, dass ich nicht darauf verzichte, ein Bier trinken gehen mit dieser Person oder Pizza essen, weil die jetzt eben nicht mehr so im Glauben steht. Es würde bedeuten, dass ich es aufgeben würde, meinen Nächsten zu lieben. Und ich habe die Aufgabe, meinen Nächsten zu lieben, meinen Mitmenschen, ob er jetzt Glaubenszweifel hat oder nicht. Und von dem her, es wäre sehr schlecht, den Kontakt abzubrechen oder diese Personen zu verurteilen. Man sollte immer ein offenes Ohr haben und diese Menschen wirklich lieben, so wie wir ja auch geliebt werden möchten, wenn ich in meinem Zweifel stecke und ich in meiner Situation, als ich da so ganz tief unten war, so froh war, dass es Leute gab, die haben mir ein WhatsApp geschrieben, die haben mir ein E-Mail geschrieben, die haben angerufen, die haben Blumen vorbeigebracht, die haben nicht groß Dinge erklärt oder du solltest oder das ist halt wegen dem und dem, die waren einfach da für mich. Und das ist so wohltuend, das tut jedem Menschen gut.
Erinnert sehr an die erste Reaktion der Freunde von Hiob, ne? Die auch erstmal da waren und dann fingen sie an, schnelle, einfache Antworten zu geben, die dann nicht sehr hilfreich waren.
Ja. Ja, diese Freunde, gell, das, wenn man im Leiden steckt, dann kommt man irgendwann auf die Freunde von Hiob. Mhm. Und wie du sagst, das Beste, was sie tun konnten, waren die 7 Tage Schweigen am Anfang. Mhm. Und als sie dann den Mund auftaten und Gott wortreich erklärt haben, da haben sie das Leiden des Hiob ja nur vergrößert.
Ja.
Und das war für mich so tröstlich festzustellen, dass sie haben so, ja, so wohltemperiert alles erklärt, warum der Hiob leidet. Mhm. Und der Hiob hat mit Gott gerungen. Der hat ein paar Dinge gesagt zu Gott, die ich nie zu Gott sagen würde, weil ich mich gar nicht trauen würde, so ehrlich und so offen zu sein. Und am Schluss werden die Freunde von Hiob von Gott in den Senkel gestellt und der Hiob wird gelobt, er wird liebevoll mein Knecht genannt, der wird dann noch in den Walk of Fame der Glaubenshelden aufgenommen, obwohl der Gott so angeklagt hat. Und dann habe ich mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen beiden? Und ich glaube, die Freunde von Hiob haben Gott erklärt, und Hiob hat Gott gesucht. Und das scheint mir der große Unterschied zu sein. Und wenn Menschen versuchen, Gott zu erklären, das verträgt der Allmächtige nicht gut. Und darum habe ich gelernt für mich selber, und ich bin auch froh, wenn ich so behandelt werde, dass ich nicht mit Erklärungen komme oder mit allen möglichen Tipps und weiß nicht was, sondern einfach den Menschen vor mir habe in seinem intellektuellen oder persönlichen Zweifel und nicht vergesse, ihn zu lieben und einfach da zu sein.
Hm. Das war eine starke Aussage. Die einen versuchen, Gott zu erklären und der andere versucht, Gott zu finden. Ne? Oder er, ja. er sucht Gott.
Genau,
ja.
Genau.
Jetzt gibt es ja Punkte im Glaubensleben, also wir sprechen jetzt ja über sehr gravierende Zweifel, ja. die das Fundament des Glaubens angreifen. Aber es kann ja sein, dass ich auch an Dingen zweifle, da ist es sogar gut, dass ich dran zweifle. Ich meine, Paulus sagt ja auch einmal, er nimmt dieses Wort von Jesus, wo Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Mhm. Und Paulus sagt dann ja, naja, also nicht in allem
ja.
sollt ihr wie die Kinder werden im Verstand, sollt ihr reifen. Mhm. In Bezug auf die Sünde sollt ihr werden wie die Kinder. Das ist dann wieder eine Frage, was das bedeutet. Aber was, wenn ich anfange, an Dingen zu zweifeln, wo es gut ist, dass ich dran zweifle? Wo ich merke, naja, also da ist halt noch ein kindlicher Glaube oder ein zu einfacher Glaube, dann wäre es ja eigentlich gut, das zu hinterfragen. Nur wie finde ich raus, ob das jetzt ein guter Zweifel ist, ob das jetzt etwas ist, wo ich tatsächlich sagen muss, das muss ich neu konstruieren. Mhm. Und wie finde ich heraus, ob dieser Zweifel etwas ist, den ich überwinden muss?
An was denkst du, ein guter Zweifel?
Naja, zum Beispiel, wenn ich ein Gottesbild habe, das Ergänzung benötigt.
Ja.
Und ich merke, okay, so wie ich mir Gott vorgestellt habe, keine Ahnung, zum Beispiel ein einseitiges Gottesbild, ein nur strafender, richtender Gott, würde ich sagen, ist ein einseitiges Gottesbild, ja. das eine Hinterfragung vollzogen werden muss. Da wäre es ja gut, mal dran zu zweifeln, hey, wenn mir das immer zum Beispiel vermittelt wurde, ja, so ist Gott, zu sagen, ist Gott wirklich so?
Nee.
Aber wie finde ich raus, ob das jetzt ein guter Zweifel ist?
Ich glaube, der Zweifel, wenn er schlecht ist, der drängt mich von Gott weg. Er lässt mich an dem Zweifel, was mir bis jetzt Fundament gegeben hat. Ein guter Zweifel ist vielleicht eher eine Suche nach Tiefe im Glauben. Wenn man da dann die Frage stellt, habe ich Gott bis jetzt richtig verstanden, muss ich, wie du sagst, zum Beispiel mein Gottesbild verändern, dann glaube ich, das ist schon sehr konstruktiv. Und dann würde ich so eine Person auch raten, sprich dich mit anderen Christen aus, vielleicht aus anderen Denominationen, lerne dazu. Das ist gut. Es gibt eine unmündige Form von Glauben, wenn ich mich auf Endzeitszenarien einschieße oder wenn ich auf irgendwo jetzt in gewissen Fragen nur das ist richtig, alles andere ist falsch. Wenn ich so in einem Schwarz-Weiß-Denken bin, dann finde ich Sicherheit in dem, was ich bekämpfe und was ich bejahe. Das ist natürlich ungesund. Ein gesunder Glaube hat immer eine bestimmte Weite, denke ich, und hat immer auch bestimmte offene Fragen, die da sind. Ich kann zum Beispiel die Dreieinigkeit nicht erklären. Ich glaube daran. Ich glaube, es gibt gute Argumente dafür. Es gibt auch gute Argumente oder Bibelstellen, die scheinbar das Gegenteil sagen. Und da sage ich dann nicht, du hast einen unmündigen Glauben, weil du das jetzt anders siehst. Da muss ich gewisse Dinge offen lassen. Aber dass Gott mein Vater ist, dass ich den Heiligen Geist habe und dass ich durch Jesus Christus gerettet bin, das schlägt mir keine Geist weg. Und da bin ich froh drum. Da bin ich auch bereit, zu kämpfen dafür. Da bin ich bereit, auch Puff mit dem Zeitgeist in Kauf zu nehmen, weil ich meinen Glauben verteidige. Aber mein Glaube besteht nicht darin, dass ich Gott feinsäuberlich erklären kann, wie das zum Beispiel mit der Dreieinigkeit geht. Da ist es gesund, finde ich, wenn ich auch mal daran zweifle, ob das, was ich bekommen habe, genau so ist und meinen Glauben erweitern kann.
Hm. Ich fand die Richtlinie sehr gut, die du gesagt hast. Also wir müssen lernen, dahinter zu spüren, ist diese Frage etwas, was mir erlaubt, mich auch wieder Gott zu nahen? Oder ist es etwas, was mich eigentlich konstant wegtreibt von Gott selber? Ich meine, eine einfache Taktik, die vielleicht auch manche wählen bei Zweifeln, wäre ja zu sagen, okay, du könntest natürlich jetzt sagen, man beschäftigt sich damit, du hast gesagt, dass der Glaube soll tiefer werden, das ist ja oft auch etwas sehr Schmerzvolles, das ist nicht immer sehr angenehm, es ist manchmal auch anstrengend. Ich meine, ein einfacherer Weg wäre ja zu sagen, ich denke einfach nicht mehr nach, sondern ich versuche einfach möglichst mich gut zu fühlen, vielleicht möglichst viel mich zu umgeben mit Dingen, die mir dabei helfen. Ich versuche, diese Fragen einfach zu ignorieren und dann komme ich schon irgendwie durch. Würdest du sagen, das funktioniert, diese Taktik, oder wo ist da das Problem drin?
Ich würde mal sagen, nee, ich denke nicht, dass das gut funktioniert. Wenn man so im Gewohnten bleibt und sagt, ich gehe weiter in den Gottesdienst, ich ändere jetzt meine Gewohnheiten nicht wegen dem, das würde ich positiv finden. Mhm. Dann bleibe ich ja in dem, was mir bis jetzt noch Halt gegeben hat. Aber wenn ich das überspiele und nicht darüber nachdenke, nein, ich glaube nicht. Dann muss man es eher aushalten, dass ich sage, ich muss diesen Dingen auf den Grund gehen. Ich muss mindestens vertrauen, dass Gott mich vielleicht mal mit jemandem zusammenführt, der mir gute Antworten geben kann oder dass er mir die Gnade gibt, dass ich auf ein richtig cooles Buch stoße oder auf einen ganz tollen Podcast, wo ich mal ganz neue Gedanken bekomme. Aber so wegdrängen und tun, als wäre nichts da, nein, das finde ich nicht gut.
Und wo siehst du darin die Gefahr? Ich meine, man könnte ja in so einen christlichen Hedonismus reinkommen, zu sagen, naja, dann ich will das nicht hinterfragen, ich fühle mich wohl darin. Gibt es ja eigentlich nichts dagegen auszusetzen, oder?
Wie soll ich sagen? Ich würde so sagen, es kann dann auch dazu führen, dass ich den Glauben dann schlussendlich verliere, weil ich mich mit den Fragen, die mich beschäftigen, halt nicht wirklich auseinandersetze. Die meisten Menschen verlieren den Glauben dann nicht, weil sie sagen so, ich will jetzt mal gründlich zweifeln. So geht das ja nicht. Das ist wie dem Staub unter dem Bett, der ist irgendwann einfach da. Hm. Und wenn du nicht wegwischst, dann auf eine mysteriöse Weise ist der Staub einfach, der wird immer mehr, oder? Und wenn ich dann auf gut Glück mache oder Friede, Freude, Eierkuchen, dann sammelt sich in diesem Bild der Staub an und mein Glaube wird schwächer. Man kann ganz langsam aus dem Glauben ausschleichen und sich am Schluss fragen, ich weiß gar nicht mehr, wo es angefangen hat. Hm. Aber vielleicht hat es angefangen mit einer intellektuellen Frage, die mich beschäftigt hat, die mir zu einem echten Problem geworden bin. Und ich habe dann halt doch lieber mich mit den angenehmen Dingen des Lebens beschäftigt. Und am Schluss habe ich mich sehr subtil, sehr langsam dem Glauben entfremdet. Darum würde ich das gefährlich finden, zu sagen, ich konzentriere mich jetzt einzig mal auf die schönen Dinge im Leben.
Viele denken ja vielleicht auch, ich darf mich gar nicht mit meinem Zweifel beschäftigen, weil Gott ist ja gegen Zweifel. Mhm. Also vielleicht kommt daher auch manchmal diese Richtung zu sagen, nee, Gott will ja, dass ich glaube. Mhm. Also muss ich versuchen, den Zweifel gar nicht erst zuzulassen. Du hast vorher schon gesagt, nee, das ist nicht die richtige Taktik. Mhm. Nee, man muss Zweifel auch zulassen, man muss anerkennen, dass er da ist. Aber vielleicht ist jemand damit überfordert. Mhm. Und vielleicht kann das eine Reaktion sein, zu sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, klar, jetzt sagt der Apologetik-Podcast bei dem Psalmen anfangen, aber da weiß ich jetzt auch nicht, was ich lesen soll. Und wo würdest du sagen, wenn jemand zweifelt, auch wenn es ein sehr gravierender Zweifel ist, was wären weitere Anlaufstellen, die du jemandem empfehlen würdest, der wirklich sagt, hey, ich habe einfach Angst, dass wenn ich jetzt diese gefühlte Büchse der Pandora öffne, dass dann so viele Fragen kommen, mit denen ich nicht mehr klarkomme, dass dann Aussagen und Themen kommen, die ich nicht verkrafte. Ja. Was mache ich dann, wenn ich mich nicht traue, diese Büchse zu öffnen?
Ja. es scheint mir, dass du jetzt eher die intellektuellen Zweifel auch ansprichst, dass die ganz stark werden können. Gell? Die können wirklich eine innere Not werden. Die postmoderne Mehrheitskultur, die stellt unseren Glauben ja eigentlich dauernd in Frage.
Ja.
Und all die zentralen Glaubensbestände, das sind ja Dinge, die ich nicht beweisen kann, die kann ich nur glauben. Da kann der Glaube schon sehr unter Druck kommen. Ich würde einen Freund suchen, von dem ich den Eindruck habe, der hat so einen gesunden Glauben, der hat auch gute Antworten auf schwierige Fragen. Wenn es solche Leute gibt im Umfeld, dann ist das ein Segen. Dann ich würde mich dieser Person anvertrauen und sagen, können wir darüber reden? Können wir vielleicht sogar in den nächsten Monaten ein Stück Lebensweg miteinander gehen? Und ich darf meine Zweifel ganz, ganz deutlich formulieren. Mit dem isoliere ich mich nicht, sondern vertraue mich jemandem an. Und Ehrlichkeit ist immer ein guter Berater. Und sobald ich das auch aussprechen kann vor jemandem, hat das etwas Bewahrendes an sich. Das würde ich als einen guten Weg ansehen.
Ist natürlich auch eine Herausforderung oder vielleicht auch eine Anforderung an Gemeinden, tatsächlich diese Themen zu enttabuisieren.
Ja.
Das heißt, ich gehe ja auch nur zu einem guten Freund oder zum Pastor zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich werde dann eben nicht abgekanzelt wie Hiob von seinen Freunden.
Ja.
Und ich bekomme nicht irgendwas aufgeklatscht, womit ich nicht umgehen kann, sondern wir brauchen eine Atmosphäre, in der Fragen erlaubt sind und in der erlaubt ist, über seine eigene Schwäche zu sprechen, über seine eigenen Fragen zu sprechen. Wie schafft man so eine Atmosphäre? Vielleicht ist das gar nicht so einfach, ne? Wenn man das Gefühl hat, oh, da sind so diese starken Glaubenshelden.
Genau.
Dann schaue ich in die Bibel und sehe auch nur lauter starke Glaubenshelden.
Die waren eben nicht immer stark, gell?
Ja, das stimmt. Ja.
Die waren eben nicht immer stark. Ja, ich war ja 15 Jahre Pastor. Ich habe diese Herausforderung auch gehabt. Wie predige ich zum Beispiel? Und ich denke, hier ist es eine sehr große Verantwortung von Pastoren, wenn sie schwierige Themen in einer gewissen Breite bearbeiten. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Das können Tauffragen sein oder Endzeitfragen oder eigentlich irgendwelche theologische Fragen. Ich glaube, da braucht man als Pastor den Mut, um zu sagen, schau, innerhalb eines lebendigen Christentums hat es in diesen Fragen diese Antworten oder diese gegeben. Es gibt eine bestimmte Bandbreite. Und in diesen sind wir immer noch in einem lebendigen Christentum. Wir müssen uns nicht aufschießen, auf etwas einschießen, nur das ist richtig und alles andere ist falsch. Daraus kommt ein unmündiger Glaube, der dann auch den Zweifeln, die kommen, nicht trotzen kann, auch wenn man nicht Fragen stellen darf. Also ich wünsche mir schon von Predigten eine gewisse theologische Breite, gerade bei schwierigen Fragen, dass mit dem lernen die Zuhörer einen gesunden Umgang mit Fragen, die herausfordernd sind.
Jetzt kann es ja sein, dass es bestimmte Fragen gibt, die gehen nicht weg. Du hast selber erzählt, dass du eine chronische Krankheit hast, die momentan nicht weg ist. Das empfinden viele so. Vielen Menschen geht es so, dass sie etwas in ihrem Leben haben, was wie so eine Quelle für Zweifel ist, wo immer wieder Zweifel rauskommt. Und vielleicht merke ich, oh, das geht nicht weg. Diese Frage, die hätte ich gerne irgendwie vom Tisch, die hätte ich gerne irgendwann beantwortet, aber ich kriege sie nicht beantwortet.
Ja.
Und sie kommt wieder und wieder und wieder. Und ich denke, du bist da jemand, der sehr gut eine Antwort geben kann, vielleicht aus deinem Leben, wie du damit umgehst. Aber was mache ich, wenn ich merke, ja, es gibt Zweifelsfragen, die habe ich überwunden, aber hier ist so eine Zweifelsquelle.
Ja.
Und die geht nicht weg. Kann ich es schaffen, bis zum Ende meines Lebens das auszuhalten? Oder muss ich Angst davor haben? Oder muss ich das irgendwie wegbekommen? Was mache ich?
Wenn man in dieser Intensität, wie du das beschreibst, drin ist, dann, ich glaube, dann kann Glaube krank machen. Ich glaube, das wäre wirklich nicht gut. Das ist sehr ungesund. Was mir geholfen hat, ist so ein Gedanke über Gott und seine Anwesenheit. Das passt vielleicht hierhin. Ich habe für mich mal so formuliert, Verborgenheit ist nicht dasselbe wie Abwesenheit. Also Gott ist ein verborgener Gott. Ich kann ihn nicht sehen. Die Psalmisten haben ihn oft auch als den verborgenen Gott empfunden. Aber Verborgenheit ist nicht dasselbe wie Abwesenheit. Gott ist ein verborgener Gott, aber es ist niemals ein Gott, der nicht da ist. Und das hat mir geholfen. Ich habe auch schon festgestellt, wenn ich darüber gepredigt habe, haben die Leute gesagt, das muss ich mir unbedingt merken, das schreibe ich mir auf. So eine Erkenntnis. Der verborgene Gott ist nicht automatisch der abwesende Gott. Und dann kann es sein, dass ich in einem gewissen Maß Gott immer als der verborgene Gott erlebe und trotz diesem Zweifel, diesem Schmerz glauben kann, er ist eben doch da. Und dann kann ich glauben und fest sein in meinem Leben, obwohl der Zweifel vielleicht nie ganz weggeht. Das hat mir geholfen. Und wenn es so Dinge gibt, wie dieser Satz, den ich so mitbekommen habe, und das für mich festhalte, vielleicht auch niederschreibe, das ist etwas, was mir hilft, dann gibt es so, das sind so wie Nuggets, an denen kann ich mich halten. Und ich glaube, das kann sehr wertvoll sein, um so mit nagenden Zweifeln umzugehen. Ich kann ihnen dann eine Antwort entgegenhalten, die ich mir selber immer wieder zusprechen kann.
Es passt auch sehr gut zum Motto unseres Vereins. Das Christentum ist nicht nur schön, sondern auch wahr. Mhm. Und es gibt ja Momente, in denen ich den Glauben nicht als schön empfinde. Ja, eben, ich spüre Gott nicht. Ich empfinde ihn nicht in meinem Leid. Ich kriege keine Antwort. Und trotzdem sagst du, kann man sich auf Gott werfen, indem man eben weggeht, ne? von diesem, hey, ich muss nicht unbedingt spüren, dass er irgendwie greifbar ist für mich, sondern ich muss glauben, dass er gegenwärtig ist. Ja. Finde ich einen sehr, sehr guten Aspekt. Ich meine, es zeigt, dass wir einen Ankerpunkt brauchen für unseren Glauben. Ne? Und das ist natürlich das Gravierendste, wenn jemand diesen gar nicht mehr findet.
Ja.
Wenn jemand sagt, in meinem Glauben, da ist kein Ankerpunkt mehr, ich weiß gar nicht mehr, wo ich überhaupt zugreifen könnte, dann hast du ja vorher schon beschrieben, bei anderen oder auch bei einem selber, da ist man ein Stück weit, fühlt sich machtlos. Ne? Ja. Man weiß nicht genau, wo setze ich jetzt an. Aber solange man diesen Ankerpunkt noch hat, sollte man da zugreifen, ja, auch wenn man es nicht spürt. Mhm. Ja, ich finde die Folge, ich würde einfach die Frage formulieren, die aus dem kommt, was du vorher gesagt hast, als so ein Fazit der Folge. Behandelst du deinen Zweifel wie jemanden, der versucht, Gott zu erklären und davon seinen Glauben abhängig macht? Ne? Oder behandelst du Gott wie jemanden, der es wert ist, gesucht zu werden? Mhm. Und vielleicht wäre das noch eine Abschlussfrage zu diesem Thema Zweifel. Wo findest du denn Gott? Also der Zweifel hat ja eigentlich auch das Ziel, dass man schon irgendwann wieder glaubt, ja, oder der Glaube wieder stärker wird. Und das heißt, ich finde ja Gott, ne? Wenn du sagst, das Ziel ist, dass ich jemand werde, der Gott sucht. Ja. Wo würdest du sagen, auch in deinem Leid und auch in deinen Fragen findest du Gott?
Ich glaube, das kommt noch stark darauf an, wie man als Mensch funktioniert und wo, dass ich auch in gesunden Zeiten Gott am meisten erlebe. Bei mir ist das ein gutes Buch. Hm. Ist das ein Bibelabschnitt, der mich wieder neu anspricht? Es gibt Menschen, die durch die Musik einen sehr starken Zugang zu Gott haben, in Worship, wo sie Gott erleben, ein Wort bekommen. Die sollten mehr Musik hören. Hm. Also ich habe auch in meinen ganz schwierigen Zeiten, ich habe Brian Dirksen gehört, ich habe Michael W. Smith gehört, und bei vielen hörst du dann auch heraus, das kommt aus einer Tiefe, weil die selber durch Schwierigkeit gegangen sind. Also diese Lieder, obwohl ich nicht so der Musiktyp bin, haben mir auch in der schwierigen Zeit ganz, ganz stark geholfen. Und da gibt es Leute, die erleben Gott in der Natur sehr stark oder wenn sie künstlerisch tätig sind. Und ich glaube, man darf sich dann auch ein wenig in diese Bereiche flüchten und sagen, da habe ich ja schon gute Erfahrungen mit Gott gemacht und ich gehe dahin und ich erwarte, dass ich Gott da finde. Und wenn ich die Erwartung habe, die aus einem ehrlichen Herzen kommt, das findet immer Gottes Anerkennung. Hm.
Okay, ich würde versuchen, vielleicht nochmals die inhaltlichen Sachen so ein bisschen zusammenzufassen und dann vielleicht noch einen Ausblick zu geben. Das war jetzt ja schon ein Ausblick, den du gegeben hast. Ne? Also wir haben darüber gesprochen, erstmal ist Zweifel immer schlecht. Du hast gesagt, nee, es gibt Zweifel. Erstmal müssen sie akzeptiert werden, dass sie da sind, was ja manchmal ziemlich schwierig ist, sich selbst einzugestehen, okay, mein Glaube ist gerade nicht so fest, wie ich gern hätte. Ja. Ich muss eingestehen, dass ich da ran muss, dass ich das behandeln muss, sonst wird es zu Staub, der immer mehr wird und sich ansammelt und ansammelt und irgendwann hebst du den Teppich selber hoch, ja, vor lauter Staub. Das heißt, wir sollen Gott suchen in unseren Zweifeln, wir brauchen einen Ankerpunkt. Und du hast gesagt, wir sollen uns nicht isolieren. Wir sollen uns nicht abschotten, sondern wir sollen jemanden suchen, der uns darin helfen kann, mit diesen Zweifeln umzugehen. Jetzt hast du eben schon gesagt, das ist für jeden individuell. Also jeder hat da auch so seinen Aspekt in seiner Gottesbeziehung oder seinen Aspekt in seinem Glauben, bei dem er Halt findet. Mhm. Würdest du jetzt also sagen, angenommen zum Beispiel, ich bin ein sehr emotionaler Typ, ja, ich soll in Dingen suchen, die meinem emotionalen Typ entsprechen, oder bin ich auch herausgefordert, mich intellektuell zu beschäftigen mit diesen Dingen? Oder braucht es das dann nicht? Oder auch als intellektueller Typ, reicht es für mich dann, ein Buch zu lesen? Oder sollte ich sagen, naja, vielleicht auch wieder aktiv Lobpreis oder auch gefühlsmäßige Sachen? Das würde ich noch gerne von dir wissen. Also in dieser Sache, okay, individuell, ne, braucht es das Ganzheitliche? Oder reicht es, wenn ich meinen Zweifel in einer bestimmten Art und Weise bekämpfe?
Ich kann mir vorstellen, dass das Zweite reicht. Wenn ich intellektuelle Zweifel habe, dann ist vielleicht ein gutes Buch, ein Gespräch mit einem Freund, der mir gute Antworten geben kann, das Richtige. Wenn ich jetzt aber vielleicht aufgrund von Leid ganz tief unten bin, ich habe eigentlich keine intellektuellen Zweifel, aber meine Seele hält das einfach nicht mehr aus, dann ist vielleicht Worship-Musik gar nicht so schlecht, so wie ich jetzt das erlebt habe oder wie das auch andere Leute erlebt haben. Man muss einfach auf den Zweifel, so wie das einem plagt, muss man versuchen, Antworten zu finden. Und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, wenn ich noch, wenn ich auf den Propheten Jeremia noch kurz zu sprechen kommen kann, wenn ich sein Leben ansehe, sehr zuversichtlich darin, dass Gott uns so begegnet, wie wir das brauchen. Der Jeremia hat ja ganz viel gelitten, der durfte nicht heiraten, der war von den Leuten verkannt, der war der meistgehasste Mensch seiner Zeit, weil er gegen den Zeitgeist angegangen ist. Und er hat unglaublich daran gelitten. Es gibt so 5 Gebete, sogenannte Konfessionen im Buch, wo er ganz offen, wie der Hiob, wie die Leute bei den Klagepsalmen, Gott die schlimmsten Vorwürfe macht. Und Gott hält das aus. Und mir ist irgendwann beim Durchlesen des Buches aufgefallen, in der Mitte des Buches hören die Klagen einfach auf. Und ich glaube, das waren so 20 Jahre, wow, in denen Jeremia in diesem Zustand war, wo er einfach sagt, mein Zustand ist eine schwerende Wunde, die nicht heilen will. Gott, du bist mir wie ein versiegender Bach vorgekommen. Du hast mich gezwungen, und er hat Gott ganz schwere Vorwürfe gemacht. Und dann hört es einfach auf. Der Jeremia hat ausgetrauert, er ist bis zum Letzten gegangen, er hat Gott alles gesagt. Und irgendwann ist die Gnade Gottes in sein Leben gekommen, dass er es akzeptieren konnte. Und von da an war er ein Monument des Glaubens und der charakterlichen Stärke, ein Leuchtturm für Menschen, und hat das bis ans Ende durchgezogen. Und als dann Jerusalem gefallen ist und er mit den Deportierten abtransportiert wurde, da hat ihm der König von Babylon die Freiheit geschenkt. Und hat ihm sogar eine babylonische Rente auf Lebenszeit angeboten. Ja. Und er hat sie abgelehnt. Er hat sie abgelehnt, ist zurück nach Jerusalem gegangen zu seiner großen Liebe und hat den Menschen gedient. Und das macht ein Mensch, der 20 Jahre an Gott gelitten hat und dann irgendwie durch ein Wunder oder auch weil er so ehrlich war, rausgefunden hat. Und das zeigt mir, es ist auch beim schlimmsten Zweifel möglich, Gott kann das wenden. Auch wenn ich lang da drin stecke, wenn ich ehrlich bin wie der Jeremia, es gibt einen Weg raus. Ich kann nicht sagen, was dieser Weg ist, aber ich glaube, Gott hat immer einen Weg.
Finde ich einen sehr ermutigenden Abschluss für diese Folge, weil du jemand bist, der das selber repräsentiert, der selber weiß, wovon er da spricht. Und das würde ich einfach so stehen lassen, ja, als Hoffnungsbotschaft mit dieser Folge. Es ist nicht etwas, was immer zum fatalen Ende führt.
Ja.
Sondern es kann zu etwas ganz Tiefem führen. Es kann zu etwas führen, was uns am Ende stärker macht, unseren Glauben stärker und größer macht. Und ja, damit bedanke ich mich bei dir.
Danke,
vielen, vielen Dank für deine Gedanken, für deine Worte, für deine Ehrlichkeit. Ja. Hatten wir auch heute schon in der Folge. Und ich hoffe, dass es allen Zuschauern und Zuhörern geholfen hat, dieses Thema mal in diesem Video zu behandeln. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder Anmerkungen, dann könnt ihr das gerne schreiben in die Kommentarfunktion, entweder auf Spotify oder auf YouTube. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, dir vielen Dank, Roland, und euch allen alles Gute. Bis dann.